HR2 Kultur. Der Tag.
Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Keine App wurde im vergangenen Jahr so oft heruntergeladen wie TikTok.
Die ist anders als andere Plattformen, weil es wirklich nur Videos sind. Kreative Videos, die du teilen möchtest, um Feedback zu bekommen. Comedy-Videos, Action-Videos, was Spannendes, was Trauriges. Macht Sucht. Ist ein Suchtfaktor.
Das Internet-Videoportal TikTok hat diskriminierende Praktiken eingeräumt.
Wundert mich schon auch, wie man so unsensibel als großes Unternehmen sein kann.
Weil nicht diejenigen, die letztendlich Menschen mobben, sanktioniert und bestraft werden, sondern dass im vorauseilenden Gehorsam Menschen mit Behinderung von vornherein die Reichweite verwehrt wird, die sie erreichen könnten.
Ich frage mich so ein bisschen, ob das nicht auch an dem Gesamtkonzept von TikTok liegt, was eben diese heile, fröhliche, hey, alles cool Welt ist.
Selbst wenn die Daten zunächst nur für die Werbung gedacht waren, so sind sie eben doch geeignet, um Menschen über ihre Interessen zu profilieren. Und genau diese Form der Auswertung kann natürlich auch dann mit den geltenden chinesischen Gesetzen durch den chinesischen Staat erfolgen.
Ob die jetzt irgendwo landen, wo sie nicht landen sollten oder so, mache ich mir eigentlich gar keinen Kopf drüber, ehrlich gesagt, gebe ich zu.
Ich glaube, wir sind jetzt gerade in so einer Zeit, wo wir das alles adaptieren, alles, was neu kommt an Technologien, schnell adaptieren und uns gar nicht so viele Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich im Hintergrund.
Noch schnell die Lippen schürzen, die Backen einsaugen, den Bauch rein und los geht die Aufnahme vor dem Kleiderschrank oder direkt aus dem Kinderzimmer. Das ist TikTok, eine Welt, die all denen, die vor der Generation Merkel geboren wurden, vielleicht gerade noch namentlich bekannt sein durfte, mehr aber auch nicht. Bei dieser App sucht man sich erst Musik aus, singt dazu Playback, tanzt eine Choreo und herauskommen kurze Videoschnipsel, 15 Sekunden oder eine Minute lang. Ein Riesenspaß, meist ziemlich albern, knallbunt, gut gelaunt, mit diversen Effekten, schnell und vermeintlich harmlos. TikTok ist seit 2018 das am schnellsten wachsende soziale Netzwerk der Welt. In Deutschland soll die App rund 5,5 Millionen aktive Nutzer jeden Monat haben. Und da stellen sich dann auch schon mal 10-Jährige vor die Kamera und probieren Moves, also plötzliche Tanzverrenkungen. Was aber macht diese ständige Selbstinszenierung mit den Nutzern? Wie verändert sie den Blick auf sich selbst und auf die Wirklichkeit? Und was passiert eigentlich mit den Datenmassen von TikTok? Über die wacht nämlich ein chinesischer Betreiber. Was hat er damit vor? Fragen, denen wir heute Abend nachgehen in HR2 Kultur, der Tag TikTok, die Datenuhr läuft, haben wir getitelt. Jan-Luca Künzberg erklärt uns zunächst einmal, wie TikTok überhaupt funktioniert.
Nach dem Download von TikTok muss ich als erstes meine Interessen auswählen. Cosplay und Games, Essen, Reisen, DIY, Lernen oder Kunst. Natürlich stehen noch einige mehr zur Verfügung. Ich wähle mal Kunst, Lernen und Reisen. Nach der Auswahl meiner Interessen öffnet sich sofort die Plattform und ich kann losgucken, ohne mich angemeldet zu haben. Hochformatige Videosnippets, vor allem von jungen Mädchen, die kurze Choreografien zu Musik zeigen und ihre Lippen synchron zum Gesang bewegen. Die Videos sind meist 5 bis 15 Sekunden lang. Wenn man nicht pausiert, werden die Clips endlos wiederholt. Das ist echt anstrengend, liegt aber wahrscheinlich an meiner langsamen Nutzung. Aber was fasziniert an TikTok?
Also es macht Spaß, es macht selber Spaß, Videos anzugucken und selber Videos aufzunehmen. Und das ist auch wegen den Liedern ganz cool, da findet man neue Lieder.
Ich finde TikTok halt viel besser als Instagram, weil man dort halt vieles lernen kann. Zum Beispiel kann man da neue Tänze lernen, neue Musik kennenlernen oder so.
Wie Emily und Luna von einer Langener Gesamtschule möchte auch ich selber ein Video aufnehmen. Dazu muss ich mich registrieren. Ich muss mein Geburtsdatum angeben, es soll nicht öffentlich gezeigt werden. Dann das Übliche. E-Mail und Passwort und dann schon aufs Plus-Symbol geklickt und los geht's. TikTok darf auf meine Kamera zugreifen, ja. TikTok darf auf mein Mikrofon zugreifen, auch ja. Kamera auf mich gerichtet. Vorher die Einstellungen. Ich kann die Geschwindigkeit anpassen, sagen wir mal 2. Schönheitsmodus? Klar, her damit. Meine Haut wird sofort digital weich gebügelt. Filter gibt's auch jede Menge, das lasse ich mal sein. Selbstauslöser brauche ich nicht. Dann die Riesenrubrik, Effekte. Im Trend liegt Scanne dein Outfit. Wenn ich das auswähle, läuft ein Scanner über dem Bildschirm, dann die Aufforderung, hebe deine Hand, ich leiste Folge und werde mit einem Banner belohnt. Trendsetter, dein Style ist so individuell wie du, steht da. Dann gibt es die Funktion eines digitalen Greenscreens. Ich kann ein beliebiges Foto hochladen, das dann Hintergrund für das Kamerabild wird. Ich kann also ein Alpenbild vom letzten Skiurlaub nehmen und mich im Büro filmen, als stünde ich vor einem beschneiten Gipfel. Das klappt nicht perfekt, aber beeindruckend gut. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende solcher Spielereien. Schwarz-Weiß mit roten Lippen in Sin City-Ästhetik, animierte Autos, die im Video dreidimensional auf mich zufahren und Filter für Haustiere. Ein erster Versuch. Ich stelle mich vor eine weiße Wand, füge das Bildschirmfoto einer Wetterkarte hinter mir ein und erkläre die Temperaturen für die nächsten Tage.
Und damit kommen wir zum Wetterbericht. In Darmstadt wird es am Morgen 0 Grad, gar nicht so leicht. Über den Tag können dann einige Schauer auftreten. Das war der Wetterbericht.
Sieht ziemlich echt aus. Andere brauchen dafür ein Fernsehstudio. Aber auch die, die ein Fernsehstudio haben, nutzen TikTok. Beim Stöbern entdecke ich Tagesschausprecherin Judith Rakers, die zu einem Song des Rappers E40 Fragen im TikTok-Style beantwortet. Auf dem Bildschirm erscheint eine Frage, zum Beispiel, liest Merkel die Nachrichtenkorrektur? Und auf das gerappte No von E40 bewegt Judith Rakers ihre Lippen und schüttelt den Kopf. Mein Fazit, TikTok bietet wahnsinnig gute technische Spielereien. So können faszinierende Videos entstehen, inhaltlich sind sie aber sehr reduziert. Und die Endlosschleifen der abgehackten Musikstücke machen bald Kopfschmerzen.
Schauen wir mal auf die reinen Wirtschaftsdaten. TikTok war letztes Jahr weltweit auf Platz 3 der am häufigsten heruntergeladenen Apps hinter WhatsApp, aber vor Facebook und Instagram. Der Erfolg ist gigantisch. Im November durchbrach TikTok die 1 Milliarde Nutzerschallmauer und wächst damit so schnell wie kein anderes soziales Netzwerk je zuvor. Keine App ist offenbar cooler bei Kindern und Jugendlichen. Die Mutterfirma ByteDance wiederum gilt mit 78 Milliarden Dollar als das am höchsten bewertete Start-up der Welt. Benjamin Wockenfuß ist Social Media Manager und Projektleiter von DigiKids, einem Modellvorhaben der Technikerkrankenkasse und der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Wockenfuß, TikTok hat mehr aktive Nutzer im Monat als Twitter und Snapchat zusammen. Was macht den Erfolg aus?
Naja, wir haben bei TikTok eine ganz reduzierte, einfache Möglichkeit, uns kreativ auszudrücken. Und das spricht vor allen Dingen junge Menschen an und ist eine wunderbare Plattform, um kreativ mit sich und seiner Umwelt in Austausch zu kommen.
Wie jung sind die denn?
Naja, laut AGBs ab 13, aber so dem Realitätscheck nach würde ich sagen, es geht so ab 19 Jahren los bei dem der klassischen TikTok-Nutzerin.
Es geht ja nicht nur darum, besonders hübsch oder lasziv vor sich hin zu tanzen, sondern es gibt bei TikTok auch jede Menge Witzchen auf Pausenhofniveau. Es gibt Katzen mit Sonnenbrillen, Zaubertrick, Slapstick. Der erfolgreichste Clip letztes Jahr war zum Beispiel der von einem Swimmingpool, der aufgeschnitten wird und ausläuft. Naja gut, würde man denken. Aber warum zieht denn sowas?
Naja, ich habe die Möglichkeit. Also was mich umtreibt, ist, ich möchte Impact auf meine Umwelt haben. Also ich möchte Einflüsse geltend machen und dann verändert sich was in meiner Umgebung. Da kann ich ein Daumenkino hernehmen oder ein Buch schreiben oder ein Gedicht oder was. Oder ich drehe einen Film oder wie der Kollege, mache einen Wetterbericht. Und das innerhalb von ein paar Sekunden kann ich den kreativen Gedanken in Video formatieren. Und das ist ein ganz großer Reiz.
Aber es wirkt auch ein bisschen banal, zum Beispiel, wenn man dann bei diesen sogenannten Challenges seine Zunge besonders kunstvoll verrenken soll, das Ganze dann unterlegt mit Musik, bunten Effekten. Was macht da eigentlich den Unterschied zu anderen Formaten und Plattformen?
Naja, die Challenges an sich leben ja nicht von der Niveauhöhe, sondern davon, dass sie eine große Reichweite bekommen. Wir kennen da aus der Welt der Alten und analog Grauen, kennen wir das Dschungelcamp. Ja? Da würden wir alle sagen, das ist trivialer Quatsch. Aber dennoch, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber gucken sehr, sehr viele Leute. Da geht es also gar nicht so sehr darum, dass wir hochkulturellen Inhalt haben, sondern darum, dass möglichst viele Leute etwas nachmachen wollen. Das ist so ein Spieltrieb im Menschen, der angesprochen wird, den es seit jeher gibt und der an der Stelle auch ganz natürlich ist.
Warum tummeln die sich aber dann eher hier als zum Beispiel bei Instagram oder Snapchat oder Facebook?
Ich glaube, dafür gibt es verschiedene Gründe. Der erste ist, weil es noch mal reduzierter, noch mal schneller in der Umsetzung ist als Instagram. Ein weiterer ist aus meiner Sicht, dass es so eine Social-Media-Völkerwanderung der jungen Menschen gibt. Die waren irgendwann alle bei Facebook und dann wollten Mami und Papi mit denen befreundet sein. Die jungen Menschen hatten also nicht mehr ihre Nische, sind dann abgewandert zu Instagram. Dort tummeln sich jetzt wieder alle Mamis und Papis und alle, die irgendwas verticken wollen. Also wandern die Kinder weiter in eine Nische, wo sie wieder unter sich sind. Und wir merken das, wenn die Tagesschau bei TikTok ist, wofür es gute Gründe gibt gesellschaftlich, dann ist es nicht mehr lang, bis vielleicht das nächste soziale Netzwerk gefunden wird, wo Kinder wieder junge Menschen unter sich sein können.
Die Generation Z, süchtig nach Zuspruch, süchtig nach einem makellosen Leben, heißt es. Könnte diese vermeintlich heile TikTok-Welt ja auch ein Reflex sein auf die Realität, auf deren Schwierigkeiten, auf deren Mängel?
Naja, sie ist auf jeden Fall ein Ventil, wo ich schnell sowohl positive als auch negative Gefühle kanalisieren kann. Ein ganz bekanntes Video ist von einer jungen Dame, die den Dritten Weltkrieg vorhergesagt hat, aufgrund des Irak-USA-Konflikts. Ja? Also was ganz Heikles, wo wir schauen müssen, wie bekommt etwas Viralität. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was Social Media als Kinderkrankheit noch gar nicht abgelegt hat, ist, dass wir in so einen Show-off geraten. Also wir wollen uns besonders positiv darstellen, durch Videos, durch Bilder oder. Und das bedingt aber, dass wenn ich mir so eine Timeline anschaue, dass ich mich per se erstmal weniger cool und weniger attraktiv und weniger schön fühle als alle anderen, die sich da so tummeln. Also durchaus auch ein Trend, wo wir kritisch hinschauen müssen.
Ihr Modell DigiKids versucht ja die analoge und die digitale Lebenswelt zu verbinden, also das Digitale nicht grundsätzlich zu verteufeln und auszuklammern, sondern eben die Lebenswelten angemessen, reflektiert zu verbinden. Was raten Sie Eltern für den Umgang mit TikTok?
Auf jeden Fall als allererstes rate ich Eltern, dieses Netzwerk als ernst anzusehen. Das ist keine Spielerei. Für die Lebenswelt des Kindes ist das möglicherweise ein ganz großer Teil. Also seien Sie als Elternteil bitte wertschätzend. Dann besuchen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Plattform und helfen Sie, Einstellungen der Privatsphäre durchzuführen. Zum Beispiel nur Leute, die mit mir verbunden sind, können sehen, welche Videos ich hochlade. Begrenzen Sie die Kontakte auf bekannte Personen. Ja? Also auch mit dem Statement an das Kind, du bist mehr wert als die Länge deiner Freundesliste. Ja, und ich schaue gemeinsam mit dem Kind in die Ortseinstellungen. Ich mache natürlich keine Angaben zu meiner Schule oder zu meinem Wohnort, um dann möglicherweise Menschen, die es nicht gut mit mir meinen, gar nicht erst in den Kontakt zu bringen, dass man mich analog aufsuchen kann.
Und das alles ist wichtig, weil eben auch teilweise die falschen Leute angezogen werden. Zum Beispiel Stichwort sexualisierte Selbstdarstellung, die von sogenannten Missbrauchsmotivierten möglicherweise auch angezogen wird.
Genau. Wir kennen das schon seit der Vorgänger-App Musical.ly, kennen wir das schon, dass in Chatverläufen der Musikmanager das Karaoke-Video gesehen hat und die Person, meistens sind es junge Mädchen, ganz groß rausbringen will, wenn sie denn nur noch ein paar mehr Fotos und vielleicht die Adresse noch kundtut. Da müssen wir kritisch hinschauen. Das ist jetzt so an sich kein Exklusivproblem von TikTok. Da geht es darum, die Kulturtechnik, Social-Media-Plattform in der Ganzheitlichkeit den Kindern näher zu bringen, mit allen Chancen und mit allen Herausforderungen.
Benjamin Wockenfuß, Social Media Manager und Projektleiter von DigiKids. Besten Dank. Buntes Treiben im Netz, ein Treiben mit Tücken. Und wir machen jetzt einen Schlenker und lassen uns ebenfalls mitziehen, und zwar von Johann Wolfgang Goethe in Rom. Bei seinem zweiten Aufenthalt dort gerät er in einen Karnevalszug. Das Bedürfnis, sich zu verkleiden, in andere Rollen zu schlüpfen, auch hier.
Nun fangen die Masken an, sich zu vermehren. Junge Männer, geputzt in Festtagskleidern der Weiber aus der untersten Klasse, mit entblößtem Busen und frecher Selbstgenügsamkeit, lassen sich meist zuerst sehen. Sie liebkosen die begegnenden Männer, tun gemein und vertraut mit den Weibern als mit ihresgleichen, treiben sonst, was ihnen Laune, Witz oder Unart eingeben. Da die Frauen ebenso viel Lust haben, sich in Mannskleidern zu zeigen, als die Männer sich in Frauenskleidern sehen zu lassen, so haben sie die beliebte Tracht des Pulcinells, sich anzupassen, nicht verfehlt. Und man muss bekennen, dass es ihnen gelingt, in dieser Zwittergestalt oft höchst reizend zu sein. Mit schnellen Schritten, deklamierend wie vor Gericht, drängt sich ein Advokat durch die Menge. Er schreit an die Fenster hinauf, packt maskierte und unmaskierte Spaziergänger an, droht einem jeden mit einem Prozess, macht bald jenem eine lange Geschichtserzählung von lächerlichen Verbrechen, die er begangen haben soll, bald diesem eine genaue Spezifikation seiner Schulden. Er sucht jedermann zu beschämen und konfus zu machen. Wenn man denkt, er höre auf, so fängt er erst recht an. Denkt man, er gehe weg, so kehrt er um. Auf den einen geht er gerade los und spricht ihn nicht an, er packt einen anderen, der schon vorbei ist, kommt nun gar ein Mitbruder ihm entgegen, so erreicht die Tollheit ihren höchsten Grad. Aber lange können sie die Aufmerksamkeit des Publikums nicht auf sich ziehen. Der tollste Eindruck wird gleich von Menge und Mannigfaltigkeit wieder verschlungen.
Das römische Karneval, ja wirklich das von Goethe. Ein Bild von sich entwerfen, der Wunsch Jahrhunderte alt. Der Monarch, allen voran der Sonnenkönig Ludwig XIV., zeigt durch üppige Gelage seine Macht. Seine Stilisierung war nicht eigentlich neu, wohl aber die Vielfalt und Virtuosität dieses quasi religiösen Kults. Die eigene Person ununterbrochen in den Mittelpunkt zu stellen und zu überhöhen, das kennen wir auch heute, allerdings nicht als Privileg einer kleinen Minderheit, sondern als flächendeckendes Phänomen bei den Selfies. Jedes Bild ein Beweismittel, ein Dokument für ein außergewöhnliches Leben in unserer Gesellschaft der Singularitäten. Da gibt es Tipps für die beste Kulisse im Netz schon vor der Reise. Und da besonders beliebt das Guggenheim-Museum für moderne Malerei, das sich in New York wie eine riesige Betonspirale in die Höhe windet. Einladung für Selfies außen und innen.
Ein ganz normaler Wochentag im Guggenheim Museum in New York. Vor praktisch jedem Kunstwerk zücken die Besucher ihre Handys. Aber warum eigentlich? Weil es ein so schönes Gemälde ist. Also eigentlich ist es ja kein Gemälde, es ist ja auf Glas gemalt. Die Farben sind so dynamisch, das Blau ist so intensiv, das kommt auf dem Foto gar nicht so gut raus. Aber es erinnert mich daran, was ich gesehen habe. Dabei gibt es im Ausstellungskatalog oder selbst im Internet deutlich bessere Fotos von dem Werk. Ob die ganze Knipserei also eigentlich nur ablenkt? Ganz ehrlich, hier gibt es Leute, die mit gezücktem Telefon durch den ganzen Raum gehen und von jedem Werk ein Foto machen. Diese Leute sind tatsächlich nicht richtig hier im Museum, das stimmt. Aber das stimmt eben nur für die anderen. Diese junge Frau sieht ihre eigene Handynutzung im Museum etwas selbstkritischer. Ich kämpfe immer mit mir. Will ich ganz in diesem Moment sein und das Werk in mich aufsaugen oder will ich ein Foto machen, damit ich mich später besser erinnern kann? Ich glaube, das Fotografieren zerstört nicht die Wahrnehmung von Kunst, aber sie verändert sie.
In the modern world of like appreciating art.
Zumal es für viele mit dem Knipsen nicht getan ist. Sie müssen andere an ihrer Freizeitbeschäftigung Museumsbesuch teilhaben lassen und posten die Fotos bei Instagram und Co. Meine Freunde interessieren sich auch für Kunst und das ist doch toll, dass ich das dann teilen kann. Aber geht es wirklich darum, die Begeisterung für ein tolles Kunstwerk zu teilen oder nicht vielleicht doch eher darum zu zeigen, was man gerade Tolles macht? Bei den Besuchern, die den Kunstwerken den Rücken zudrehen, um sich gleich mit zu fotografieren, fällt die Antwort leicht.
I think I'm great. I think the artwork is great. I think we deserve to be together.
Ich bin toll, das Kunstwerk auch. Wir gehören einfach zusammen. Die berühmten Gauguins, Kandinskys und Picassos im zweiten Stock des Guggenheims haben auf diese Weise in den vergangenen Jahren sicher schon eine Menge Hinterköpfe gesehen. Der einleuchtende Vorteil für den Fotografen, wer sich neben den Tänzern von Degas in Szene setzt, macht ein Selfie mit einem Promi, der nicht weglaufen kann.
Peter Mücke aus New York. Sich unentwegt mit dem Handy zu knipsen, am besten vor atemberaubender Kulisse, Traumstränden oder exotischen Fernwehgebäuden. Dieses Phänomen erforscht Wolfgang Ulrich, Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und Autor des Buchs Selfies, digitale Bildkulturen. Guten Abend.
Hallo Frau Pirot, guten Abend.
Herr Ulrich, 2/3 der Jugendlichen geben bei Umfragen an, sie können ihre Erlebnisse erst dann richtig begreifen, wenn die als Foto existieren. Eben sagten Museumsbesucher, wenn sie ein Foto machen, dann können sie sich später besser erinnern. Was macht diese Dauerknipserei mit unserem Erleben der Welt?
Ja, ich glaube, es geht nicht nur darum, dass man sich später besser erinnern kann. Das war die traditionelle Funktion von Fotografie, die man im Fotoalbum aufgehoben hat, was man dann ab und zu mal wieder angeschaut hat. Ich glaube, es geht sehr stark bei den meisten Fotos, die entstehen, gerade auch bei den Selfies in Museen, darum, diese Bilder und damit auch diese Erlebnisse mit anderen zu teilen. Also man macht das Selfie ja, um den eigenen Followern auf Instagram mitzuteilen, wo man gerade ist, um bei WhatsApp der Familie zu sagen, schaut her, was da gerade alles Tolles ich erlebe. Und damit wird das, was man erlebt, eben auch noch realer, wird sozusagen vielfältig vernetzt. Das ist insofern durchaus so eine neue Funktion, die hier Bilder haben. Deshalb glaube ich, sind Selfies auch was anderes als traditionelle Fotos, die man von sich gemacht hat oder machen ließ.
Eine Art digitale Postkarte.
Eine digitale Postkarte, ja, also die kommunikative Funktion ist wichtig, zugleich aber noch in den sozialen Medien mit dem Effekt, dass man ja sehr schnell sozusagen auch wieder eine Post zurückbekommt. Also viele reagieren ja dann auch auf ein solches Selfie, schreiben keinen Kommentar, machen zumindest zwei Emojis drunter, fühlen sich aber vielleicht, wenn die Person sich ein bisschen engagiert hat für das Selfie, auch herausgefordert, jetzt selber mit einem Selfie wiederum zu antworten. Also ein bisschen ist das ja wie so eine Gabe, wie so ein Geschenk. Also jemand exponiert sich für mich, ich kriege das zugeschickt oder ich bin als Follower mit adressiert. Und da kann ich jetzt nicht einfach passiv bleiben, da muss ich reagieren. Auch deshalb ist Selfie so ein extrem beliebtes Format in den letzten Jahren geworden, weil es immer dazu herausfordert, gleich wieder mit einem ähnlichen Typ von Bild beantwortet zu werden.
Stärker als je zuvor ist ja unser Gesicht dem Zugriff ausgesetzt, auch bei diversen anderen Social-Media-Plattformen, auch bei TikTok. Und wir selbst setzen das ja auch ganz freiwillig aus. Ist das Selbstliebe, Narzissmus, Dekadenz?
Wird gerne so gesehen. Ich bin da skeptisch. Natürlich geht es sehr oft darum, auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Natürlich messen sich alle heute daran, wie viel Follower sie haben, wie viel Likes sie auf einen Post bekommen. Aber das ist noch nicht Narzissmus. Ich würde schon sagen, es geht hier viel stärker darum, auch sich mehr, man hat heute neue Möglichkeiten, andere Möglichkeiten, sich auch als soziales Wesen zu erfahren und zu definieren, sich eben zu vernetzen, in verschiedene Communities hineinzubegeben. Und dazu muss man eben Bilder machen, dazu muss man eben Aufmerksamkeit erzielen, dazu muss man natürlich auch auf die Bilder der anderen reagieren. Also es geht viel mehr darum eigentlich, dass Menschen ihre sozialen Bedürfnisse hier ausleben, als nur eine Selbstbespiegelung vorzunehmen und sich an sich selbst zu gefallen. Also man sieht ja auch sehr oft, gerade bei TikTok gibt es die vielen Videos, wo Jugendliche eher erstmal sich entschuldigen, dass sie eben nicht perfekt aussehen. Also es ist eben gerade nicht narzisstisch, dass man sich selber so schön findet und begeistert ist von sich selber, sondern eher auch Strategien sucht, mit den eigenen Makeln umzugehen. Außerdem haben wir ja beliebig viele Apps, wo man sich mit Masken, mit Filtern noch ein bisschen verändern kann und damit ja vielleicht auch gerade diese ganzen Sorgen, die man hat, auch wenn man online geht, wieder in den Griff bekommen kann.
Trotzdem gelten solche Aufnahmen in den Augen vieler als unecht. Sind sie das in Ihren Augen?
Also sie sind natürlich unecht, wenn man so einen Anspruch hinter ein Selfie stellt, dass es jetzt die wahre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen soll. Man kann aber gleich die Gegenfrage stellen, was soll denn das überhaupt sein, die wahre Persönlichkeit? Wir sind doch alle letztlich sondern die Summe unserer Rollen, die Summe unserer sozialen Orte und Aufgaben, und da gibt es sowas wie das wahre Selbst meiner Meinung nach gar nicht, sondern die sozialen Medien erziehen uns darin auch, uns in unserer möglichen Vielfalt wahrzunehmen, sondern zu erkennen auch, welche Rollen wir einnehmen können. So wie vielleicht Jugendliche früher gern, sich auch immer noch gerne in Läden gehen und verschiedene Kleidungsstile ausprobieren und mal schauen, was passt mir, wie fühle ich mich in dem, wie fühle ich mich in jenem. So ist das Auftreten in verschiedenen sozialen Medien auch ein gesteigertes Spiel, auch darin, verschiedene Rollen, mit verschiedenen Rollen zu experimentieren und sich so nach und nach natürlich auch besser kennenzulernen.
Früher hat man sich noch gut überlegt, wovor man ein Urlaubsfoto machte. Der Abzug kostete Geld, dann hieß es 1-2 Wochen auf die Entwicklung warten. Heute sind Bilder durch die Digitalisierung für die sogenannten Digital Natives selbstverständlich da, unbegrenzt, sofort, massenhaft. Sind Bilder die neuen Worte, das neue Leitmedium unserer Gesellschaft?
Auf jeden Fall sind sie zum neuen Leitmedium geworden, indem sie eben, wie Sie richtig sagen, auch ja quasi kostenlos produzierbar, versendbar sind. Das hat zu einer großen Demokratisierung geführt. Heute ist das Machen von Bildern nichts Exklusives mehr. Zugleich sind sie eben so eingebettet, die Bilder, dass man gut mit ihnen kommunizieren kann. Sie werden sicher nie die Worte ersetzen, sie werden vielleicht die Worte ergänzen. Auch heute tauchen ja die Bilder selten alleine für sich auf, sondern sind ja eingebettet auch in Zeichenwelten oder eben werden mit Kommentaren versehen und so. Sie werden auch nie alle Funktionen übernehmen können, aber so einige Funktionen, wofür wir früher viele Worte gebraucht haben, da können Bilder das nun voll ersetzen. Stichwort Postkarte vielleicht nochmal, wenn man früher ein bisschen lustlos geschrieben hat, wo man ist und wie das Wetter ist, da reicht heute das eine Bild, das man machen kann.
Der Leipziger Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich, sein Buch über Selfies ist bei Wagenbach erschienen. Dankeschön. Standardisierte Mimik bei TikTok folgt festgelegten Posen. Junge Mädchen machen ein Duckface, ein Entengesicht, ziehen also eine Schnute, stellen die Hüfte maximal aus und stützen die Hände kokett ab. Es geht, wie in anderen Netzwerken auch, um die perfekte Inszenierung. Aber die und deren Regeln hat es auch schon im römischen Karneval gegeben.
Man sieht bald, dass bei der Enge des Raums, bei der Ähnlichkeit so vieler Maskenkleidungen, wenige die Absicht haben können, Aufsehen zu erregen oder bemerkt zu werden. Auch müssen diese früh genug im Korso erscheinen. Vielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Freiheit dieser Tage auf das Beste zu genießen. Besonders suchen und wissen die Mädchen und Frauen sich in dieser Zeit nach ihrer Art lustig zu machen. Jede sucht nur aus dem Hause zu kommen, sich auf welche Art es sei zu vermummen, und weil die wenigsten in dem Fall sind, viel Geld aufwenden zu können, so sind sie erfinderisch genug, allerlei Arten auszudenken, wie sie sich mehr verstecken als zieren. Die meisten Masken sind aus diesem Gesichtspunkte anzusehen. Sehr leicht sind die Masken von Bettler und Bettlerinnen zu schaffen. Schöne Haare werden vorzüglich erfordert, dann eine ganz weiße Gesichtsmaske, ein irdenes Töpfchen an einem farbigen Bande, einen Stab und einen Hut in der Hand. Andere machen sich es noch bequemer, hüllen sich in Pelze oder erscheinen in einer artigen Haustracht nur mit Gesichtsmasken. Sie gehen meistenteils ohne Männer und führen als Off- und Defensivwaffe ein Besenchen aus der Blüte eines Rohrs gebunden, womit sie teils die Überlästigen abwehren, teils auch, mutwillig genug, Bekannten und Unbekannten, die ihnen ohne Masken entgegenkommen, im Gesicht herumfahren.
Ein Auszug aus Goethes Erlebnissen im römischen Karneval. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, TikTok, die Datenuhr läuft. Und sie läuft immer schneller, denn immer neue Kunden sollen angesprochen werden. Nachdem Facebook sich bei den Rentnern durchgesetzt hat, drängen Plattformen wie Instagram und Snapchat auf die Smartphones der jungen Nutzer. Bislang kamen all diese Anwendungen aus dem Silicon Valley. Mit TikTok gibt es nun aber zum ersten Mal eine App, die weltweit funktioniert. Die nicht mehr nur den eigenen Freundeskreis anspricht, wie bei Facebook zum Beispiel, sondern potenziell jeden. Viel entscheidender aber noch, sie kommt aus China. Dort heißt sie übrigens anders.
Die gute Nachricht kam Anfang Januar. Douyin, so heißt die Videoplattform TikTok in China, hat die Schwelle von 400 Millionen aktiven Nutzern pro Tag geknackt. Vor einem Jahr waren es noch 250 Millionen aktive Nutzer täglich. Damit ist der Stellenwert der App nochmal deutlich gestiegen. Das Besondere in China, hier sind es nicht vor allem junge Leute, die die Video-App nutzen, sondern die meisten Videos werden von Nutzern erstellt, die in den 60er Jahren geboren sind. So wie Jing Xiaofeng. Sie ist 58 Jahre alt, Rentnerin und nutzt die chinesische Version von TikTok täglich. Das macht mir großen Spaß und hilft mir, wenn ich mich langweile oder viel Freizeit habe. TikTok macht mein Leben interessanter. Es fordert mich geistig und ich bleibe damit fit. Für Rentner wie mich ist das super. Es ist gut, sich im Ruhestand mit so etwas beschäftigen zu können. Jing Xiaofeng gehört zu den Rentnern in Peking, die sich jeden Tag in öffentlichen Parks zum Tanzen und zum Singen treffen. TikTok passt da wunderbar ins Konzept. Aber obwohl Design, Entwicklung und Programmierung der App chinesisch sind, kam das Produkt erst verhältnismäßig spät nach China. Da gab es TikTok-Vorgänger Musical.ly bereits in Europa, USA und in anderen asiatischen Ländern. Musical.ly-Gründer und TikTok-Chef Alex Zhu erklärt das so.
China is a very different market. The competition is different. It's much more intensive.
China ist ein ganz anderer Markt. Der Wettbewerb ist anders, viel intensiver. Alle Unternehmen verbrennen Geld, um Influencer und Traffic zu kaufen. Es ist schlicht teuer, in China auf dem Markt zu sein. Du brauchst ein großes Team und ein riesiges Budget. Darum haben wir am Anfang unter uns gesagt, lass uns zuerst auf Länder außerhalb Chinas fokussieren.
Let's focus on countries outside of China first.
Seit 2017 aber läuft das Geschäft auch in China. In dem Jahr hat das chinesische Unternehmen ByteDance TikTok gekauft, damals noch Musical.ly. Gao Yen und Ma Zhu aus Peking sind beide um die 50 Jahre alt und TikTok-Nutzer der ersten Stunde. Meine Mutter ist gestorben, mein Vater lebt alleine. Ich begleite ihn ganz häufig. Ich mache oft kurze Videos von ihm und lade die in mein TikTok-Profil hoch. Ich kann das als Andenken behalten. Ganz normale Menschen laden Videos über ihr ganz normales Leben hoch. Ich finde, TikTok ist sehr nah am Leben und am Alltag der einfachen Leute dran. Meine Freunde, meine Kollegen, meine Familie, wir nutzen TikTok alle sehr häufig. Aber besonders aus dem Ausland kommt Kritik. TikTok steht unter anderem wegen angeblicher Spionage und dem Verbergen bzw. der Zensur China-kritischer Inhalte in der Kritik. Auch andere Apps sammeln Nutzerdaten und geben sie weiter. Aber bei TikTok ist unklar, welchen Zugriff die chinesischen Behörden haben. Die US-Regierung prüft derzeit, wie stark der Einfluss Chinas auf die Nutzerdaten ist. Das chinesische Unternehmen und TikTok-Besitzer ByteDance hat versichert, dass es nicht beeinflusst wird, weder durch ausländische noch durch die chinesische Regierung. Man habe bislang keine einzige Löschanfrage von Chinas Behörden bekommen, sagte TikTok-Chef Alex Zhu kürzlich dem Spiegel. Gab aber auch zu, eine wirklich gute Antwort zum Umgang mit politischen Inhalten habe sein Unternehmen nicht.
Axel Dorloff aus Peking. TikTok kommt allerdings aus einem Land, wo es an jeder Straßenecke Überwachungskameras mit Gesichtserkennung gibt. Aus einem Land mit einem Sozialkreditsystem, das anmutet wie eine fürchterliche Dystopie. Und ausgerechnet dieser chinesische Betreiber ByteDance soll die Daten seiner Nutzer schützen? Da kommen Zweifel auf, über die wir sprechen wollen mit Chris Köver, Journalistin und Redakteurin bei Netzpolitik.org. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Köver, wenn 5,5 Millionen Kids alleine in Deutschland auf TikTok aktiv sind, dann können theoretisch Unsummen an Daten abgesaugt werden. Wer liest mit? Kann da die chinesische Regierung drauf zugreifen?
Ja, das ist ja immer die große Sorge. Die Frage ist, die Daten werden natürlich gespeichert. In dem Moment, wo ich Videos auf TikTok poste, landen diese Videos auf den Servern von TikTok. TikTok selbst betont, gerade weil ihnen diese Sorgen ja auch sehr bewusst sind, immer, dass die Server in den USA und in Singapur und eben nicht in China stünden. Allerdings ist es am Ende wahrscheinlich nicht so wichtig, wo die Server stehen, weil dadurch, dass die Firma ihren Sitz eben in China hat, ist es so, dass die chinesische Regierung dort, wenn sie eben meint, dass die nationale Sicherheit bedroht ist, auf jeden Fall Firmen dazu zwingen kann, Daten herauszugeben. Und wann das soweit ist, entscheidet die Regierung selbst. Also es gibt keine Beweise dafür, aber es gäbe zumindest Möglichkeiten der Regierung, auf die Daten auf den Servern von TikTok zuzugreifen. Das ist ziemlich klar.
Es gibt ja sogenannte Moderatoren, die in Berlin, Barcelona, in Peking sitzen. Netzpolitik sagt, deren Regeln seien maximal undurchsichtig. Was ist überhaupt über diese Moderationsregeln bekannt?
Wir hatten die Möglichkeit, mit einem Whistleblower zu sprechen, der ja intern bei TikTok in der Moderation gearbeitet hat und haben darüber eben bestimmte Dinge erfahren. Zum Beispiel, in welchen Stufen diese Moderation funktioniert. aber auch tatsächlich ja, Teile dieser Moderationsregeln eingesehen. Und da fällt schon auf, gerade wenn man das vergleicht mit denen anderer Plattformen wie Facebook oder auch Twitter, dass die noch sehr unausgereift wirken. Also das liegt teilweise vielleicht auch an der sehr holprigen Übersetzung ins Englische, kann man sich denken. Vieles war aber sehr unverständlich und wirklich so vage formuliert, dass man selbst erstmal verwirrt war. Und diese Verwirrung, die haben, wie wir dann erfahren haben, ja nicht nur wir, sondern auch tatsächlich die Leute, die dort moderieren selbst. Zumindest war das, was uns die Quelle dort berichtet hat, dass tatsächlich auch unter den Leuten, die einfach dafür zuständig sind, die Inhalte zu moderieren, ganz oft nicht klar ist, wie ist denn jetzt diese oder jene Regel denn genau auszulegen.
Sie haben ja vergangenes Jahr offengelegt, dass bestimmte Inhalte zwar nicht direkt unterdrückt werden, aber nach hinten geschoben. Also man bekommt ja, sobald man die App öffnet, ein Video angeboten und wenn man das nicht mag, schiebt man es weg. Das nächste kommt nach vorne. Das heißt, bestimmte Videos werden gepusht, nach vorne geschoben, andere in den Schatten. Das nennt man dann Shadowbanning, diese Verdammung. Wie funktioniert das? Bei welchen Inhalten ist das aufgeflogen?
Uns ist das vor allem aufgefallen im Zusammenhang mit Nutzerinnen und Nutzern, die TikTok als Mobbing-Risiko eingestuft hat. Also es gab dort eine konkrete Regel, wie mit Leuten umzugehen sei, wo man meinen würde, dass sie vom Mobbing bedroht sind. Also primär ging es da um Menschen mit Behinderungen, aber die Rede war auch von anderen Leuten, die einfach gemobbt werden könnten und faktisch eine Liste von Nutzerinnen, die wir gesehen haben, da standen auch sehr viele queere LGBTQ-Nutzerinnen drauf und auch Nutzerinnen, die einfach nur dick waren und nicht Schönheitsnormen entsprochen haben. Und im Fall dieser Nutzerinnen war die Anweisung an die Moderation ganz klar, die Videos der Leute einfach zu verstecken, vorgeblich, um sie vor Mobbing zu schützen. Aber ich denke, das zeigt eine unfassbare Unbeholfenheit, was den Umgang angeht. Denn natürlich ist Moderation, ist es eigentlich ja sogar wichtig zu sagen, wir richten ein besonderes Augenmerk auf die Nutzerinnen und Nutzer, die wir für besonders verletzlich halten. Nur wie TikTok dann letztlich damit umgegangen ist, nämlich zu sagen, wir verstecken einfach die Videos dieser Menschen, zeugt auch von einer ziemlichen Unkenntnis aller Debatten, die hier zumindest in westlichen Ländern in den letzten Jahren, Jahrzehnten geführt worden sind, gerade zur Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel.
Das ist ja auch passiert, dieses Shadowbanning im Falle eines Videos einer 17-jährigen US-Amerikanerin. Sie kommt daher mit so einer großen Wimpernzange, um aber eigentlich auf die chinesische Unterdrückung der Uiguren hinzuweisen. Jetzt sagt der Chef von TikTok, Alex Zhu, TikTok sei gar keine politische Plattform, alles nur Spaß. Stimmt das denn?
Ja, das ist natürlich eine interessante Auslegungssache. Also natürlich ist TikTok eine Plattform, die jetzt vielleicht weniger als Twitter oder andere Social-Media-Plattformen dafür geschaffen wurde, um auch politische Debatten zu führen. Aber was wir sehen, ist ja eine sehr interessante Aneignung, gerade von jungen Nutzerinnen und Nutzern auch dieser Plattform, um genau solche Themen auch zu diskutieren. Also auch da geht es dann um Klimawandel, um effektive Methoden der Verhütung und eben halt auch um das Problem der Zensur selbst und Überwachung und in China, wie wir ja gesehen haben an diesem Beispiel. Insofern finde ich diese Aussage, dass das keine politische Plattform ist, ja, das gibt sozusagen, das eine ist die Intention der Macherin vielleicht, die das nicht so sehen. Das andere ist aber tatsächlich, wie die Plattform genutzt wird. Und da denke ich schon, dass sie auch für politische Debatten genutzt wird. Aber ich finde es interessant, sind eben nochmal zwei verschiedene Sachen. Das eine sind halt wirklich diese politischen, also Inhalte, wo wir auch ganz klar in den Moderationsregeln gesehen haben, wo zumindest eine Zeit lang es so war, dass ganz klar politische Inhalte auf der Plattform einfach nicht erwünscht waren. Also Kritik am Militär, Kritik an bestimmten politischen Figuren, ganz klar auch unterdrückt und runtergestuft werden sollte, also versteckt werden sollte. Und das andere ist aber eben dieser Umgang mit Mobbing, wo ich nicht den Eindruck habe, dass es jetzt darum geht, diese Leute tatsächlich zu verdrängen von der Plattform. Eigentlich eher im Gegensatz, TikTok auch nach außen hin sehr versucht, sich pro Diversity und sehr inklusiv und eben gegen Mobbing zu positionieren, an allerlei Kampagnen dazu fährt. Da habe ich wirklich den Eindruck, das war einfach ein unbeholfener Umgang, der dann eben faktisch auch dazu geführt hat, dass auch diese Leute auf der Plattform unsichtbar gemacht wurden, aber nicht mit irgendeiner Art von politischer Überlegung dahinter, sondern eher als Panne sozusagen.
Chris Küver, Redakteurin bei Netzpolitik.org. Dankeschön. Lassen wir uns noch ein Stück weiter treiben beim Karnevalszug in Rom, ausgerufen auf dem Korso. Hier herrscht Narrenfreiheit.
Witzige und satirische Masken sind sehr selten, weil diese schon Endzweck haben und bemerkt sein wollen. Doch sah man einen Pulcinell als Hahnrei, Die Hörner waren beweglich. Er konnte sie wie eine Schnecke heraus- und hineinziehen. Wenn er unter ein Fenster vor neu Verheiratete trat und ein Horn nur wenig sehen ließ oder vor einem anderen beide Hörner recht lang streckte und die an den oberen Spitzen befestigten Schellen recht wacker klingelten, entstand auf Augenblicke eine heitere Aufmerksamkeit des Publikums und manchmal ein großes Gelächter. Ein Zauberer mischt sich unter die Menge, lässt dem Volk ein Buch mit Zahlen sehen und erinnert es an seine Leidenschaft zum Lottospiel. Mit zwei Gesichtern steckt einer im Gedränge. Man weiß nicht, welches sein Vorderteil, welches sein Hinterteil ist, ob er kommt, ob er geht. Der Fremde muss sich auch gefallen lassen, in diesen Tagen verspottet zu werden. Die langen Kleider der Nordländer, die großen Knöpfe, die wunderlichen runden Hüte fallen den Römern auf, und so wird ihnen der Fremde eine Maske. Die deutschen Bäckerknechte zeichnen sich in Rom gar oft betrunken aus, und sie werden auch mit einer Flasche Wein in ihrer eigentlichen oder auch etwas verzierten Tracht taumelnd vorgestellt.
Johann Wolfgang von Goethe aus der italienischen Reise. Kommen wir vom analogen römischen Karneval bei Goethe zurück zum digitalen, kunterbunten, ausgelassenen Spiel- und Tummelplatz zu TikTok. Hier ist das nächste Video nur einen Wisch entfernt und die Menge der Clips schier unendlich. Was macht das mit Kindern und Jugendlichen? Darüber sprechen wir mit Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie und Experte für Mediensucht an der Uni Ulm. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Professor Montag, Sie haben mehrere große Studien erstellt zur Smartphone-Nutzung bei Jugendlichen. Wie viel Zeit verbringen die dort im Schnitt aktiv in der Woche?
Ja, ich sage zunächst, wir haben uns nicht nur auf Jugendliche fokussiert, weil das Thema natürlich gesellschaftsüberspannend ist, aber es haben auch Jugendliche mitgemacht. Und die Generation Smartphone, wie ich sie mal nennen würde, bei uns in dem Sample im Wesentlichen 15- bis 35-Jährige haben circa 2,5 Stunden pro Tag auf den Geräten verbracht. Und das ist wirklich eine aktive Nutzung. Die Geräte sind an, also wir hören da nicht Musik nur drauf und der Screen ist dunkel. Und da kann man schon ermessen, dass das sehr, sehr viel Zeit ist, die da im Alltag drauf geht.
Rund 2 Arbeitstage.
Ja, genau, rund 2 Arbeitstage, wenn man das umrechnen würde.
Das Geschäftsmodell von Social-Media-Betreibern sieht vor, dass die Nutzer besonders lange darauf verweilen. Dann hat man ja umso mehr Daten und die können immer besser ausgewertet werden. Wie befeuern das solche Apps wie jetzt zum Beispiel auch TikTok?
Also sind sehr, sehr viele Elemente verbaut, die genau darauf abzielen, was Sie sagen, möglichst lange Zeiten eben auf den Apps zu verbringen. Und das wird eben üblicherweise durch künstliche Intelligenz natürlich unterstützt. Das heißt, es werden die Online-Spuren der Nutzer ausgewertet, um Präferenzen zu erstellen. Das heißt, die Tech-Unternehmen wissen sehr, sehr schnell, was den Leuten gefällt. Und das ist dann auch eher im Angebot zu finden. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur die TikTok-Plattform, sondern generell die Plattform, sodass eine passgenaue, maßgeschneiderte Angebote stattfinden, weil nichts sehr schlimmer, als wenn die Plattformen von den Nutzern als langweilig empfunden werden, denn dann würde ich sofort zumachen, um mich mit was anderem zu beschäftigen.
Und warum ist ein solches System gerade bei Jugendlichen so problematisch?
Zunächst müssen wir erstmal festhalten, auch Erwachsene haben damit Probleme. Gerade aber bei Jugendlichen können wir neuroanatomisch feststellen, dass gerade der präfrontale Kortex, das ist also eine wichtige Struktur bei uns im Gehirn, die für Selbstregulationsfähigkeiten unter anderem eine wichtige Rolle spielt, dass es eben relativ lange für unsere Spezies dauert, in Sapiens, bis dieser präfrontale Kortex final ausgereift ist. Und das erklärt ein Stück weit, warum gerade Kinder und Jugendliche größere Probleme haben, eben sich eben aus diesen Fängen dieser sehr, sehr geschickt designten Apps zu entziehen.
Als Teenie ist man oft always on in digitaler Hab-Acht-Stellung. Man könnte ja was verpassen, das nennt man Fear of Missing Out. Aber diese Sorge, diese Angst, die gab es doch früher auch schon. Da wollte man womöglich die beste Party nicht verpassen, irgendeine Fernsehserie. Wo liegt da der Unterschied?
Ja, tatsächlich ist das, was Sie sagen, richtig. Dieses Konstrukt Fear of Missing Out hat natürlich auch in einem analogen Zeitalter eine gewisse Rolle gespielt. Heutzutage ist das Problem aber sicherlich im Kontext von FOMO, wie wir das abkürzen, größer. Denn digital, ist überall erhältlich. Ich sage ständige Verfügbarkeit über das Smartphone, was ja in vielen, zumindest Kinder- und Jugendzimmern auch Einzug gehalten hat. Und diese ständige Verfügbarkeit von scheinbar sehr attraktiven Angeboten, in denen eben natürlich ein Austausch übereinander und auch über den Freundeskreis stattfindet, befeuert natürlich dieses FOMO-Konstrukt.
Es heißt, wenn Kinder zu viel im Netz sind, dann wird langfristig ihr Arbeitsgedächtnis kleiner. Man kann sich ja darauf verlassen, sich nichts merken zu müssen. Alles ist irgendwo digital wieder aufzufinden. Die können sich nicht mehr so lange konzentrieren, sind fahriger, ablenkbarer. Wie ist das mit Studien dazu?
Ja, da muss man sagen, das klingt alles relativ plausibel, was Sie sagen. Aber tatsächlich ist das eben noch nicht so klar, wie Sie es dargestellt haben, da wir vor allen Dingen eben noch nicht die ausreichenden längsschnittlichen Studien haben, also um Ursache-Wirkungsprinzipien herauszuarbeiten. Wir wissen aber beispielsweise, dass eine Übernutzung des Smartphones, worauf ja dann eben auch Social Media stattfindet, sehr, sehr häufig, dass das eher mit sogenannten Surface-Learning-Strategien assoziiert ist, das heißt oberflächliches Lernen, aber nicht mehr vertieft Inhalte verarbeiten zu wollen. Aber bei so einer Studie ist natürlich jetzt unklar, neigen die Leute, die eher oberflächlich lernen, eher zu einer Übernutzung von Smartphones, vielleicht Social-Media-Angeboten oder sogar andersrum. Und diese längsschnittlichen Studien sind die, die wir dringend brauchen und hoffentlich auch Ergebnisse produzieren, die wir sehr, sehr bald sehen.
Teenies werden ja überschwemmt mit Informationen und Bildern. Allerdings ist dadurch auch irgendwie alles schon mal da gewesen. Das tollste Bild von den schönsten Palmen, der coolsten Dachterrasse und so weiter. Was macht das mit dem eigenen Erleben? Wird das fahler?
Tja, diese schöne, bunte Tech-Welt, die präsentiert natürlich immer erstmal irgendwie das scheinbar Beste aus dem Leben von den Jugendlichen. Das posten ja wenige, dass sie gerade die schlechteste Zeit ever haben. Sondern Instagram und Co. zielen ja gerade darauf ab, schon mit den Tools, die drin sind, dass geschönte Welten produziert werden. Und das ist insofern nicht ganz leicht für die Jugendlichen, denn es findet natürlich immer so eine Art Wettbewerb auch statt. Ne? Woanders ist die Wiese immer grüner und es finden durchaus soziale Vergleichsprozesse statt. Und gerade wenn diese Sozialvergleichsprozesse immer nach oben gehen, ist das gerade für Jugendliche auch ein Thema. Denken wir auch ein bisschen weiter. Also ich meine, gerade auf Insta geht es ja darum, dass eben oftmals sehr, sehr die Optik eine große Rolle spielt und dass das gerade dann auch junge Mädchen stark unter Druck setzt, bestimmten vermeintlichen Schönheitsidealen zu entsprechen, sodass hier sehr, sehr stark diskutiert wird, ob sowas nicht eben auch die eigene Körperbildwahrnehmung sehr, sehr stark beeinflusst.
Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie, Experte für Mediensucht an der Uni Ulm, besten Dank. Jetzt haben wir viel über Gefahren gesprochen, von TikTok im Besonderen und sozialen Netzwerken und Smartphone-Gebrauch bei Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen. Versuchen wir zum Schluss nochmal einen vielleicht auch etwas hoffnungsvolleren Blick zusammen mit Christian Schiffer. Er ist Ressortchef Netz beim Bayerischen Rundfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schiffer, nutzen Sie TikTok?
Ich habe mich damit mal auseinandergesetzt und muss sagen, dass ich auf der einen Seite tatsächlich sowas wie einen Sog verspürt habe, eine unglaubliche Begeisterung für diese kreative Explosion. Und auf der anderen Seite musste ich dann aber auch anerkennen, dass ich offensichtlich nicht die Zielgruppe bin und TikTok für mich einfach 20, 25 Jahre zu spät kommt.
Woran machen Sie das fest?
Es ist einfach so, dass sich die Sehgewohnheiten natürlich bei jungen Leuten sind das andere als bei mir. Ja, also junge Leute sind ja quasi schon durch ein Stahlbad vielleicht gegangen an ja, anderen Sehgewohnheiten, wo einfach die Dinge schneller sind. TikTok, da dauert ja ein Video 15 Sekunden in der Regel. Man kann mehrere aneinander schalten. Und ich bin ja Digital Immigrant. Das heißt, ich habe noch andere Sehgewohnheiten. Ich bin nicht durch dieses Stahlbad gegangen. Und deswegen verspüre ich dann so etwas wie Überforderung, wenn ich TikTok schaue. Nichtsdestotrotz fasziniert mich diese Plattform, weil es mir gefällt, dass nicht so dieses Authentizitätsgehabe dort so vorherrscht. Wir haben ja bei Instagram gesehen, Instagram hat ja so dieses Pseudo-Authentische ganz groß gemacht. Ne? Also die Frau, die mit der Kaffeetasse am Fenster sitzt und in die Kamera lugt. Und bei TikTok, da ist einfach immer klar, das, was wir hier machen, ist Theater. Wir machen Sketche, wir machen irgendwelche Lip-Sync-Videos, also so Karaoke-Versionen. Und das, muss ich sagen, finde ich viel interessanter und viel angenehmer als diese Pseudo-Authentizität. Und ich würde sogar so weit gehen, dass eigentlich dieser Slogan, den YouTube früher hatte, Broadcast Yourself, werde selber zum Sender sozusagen, dass mittlerweile eigentlich TikTok die Plattform ist, wo das eben passiert und die Leute wirklich zum Sender werden und sich selbst broadcasten.
Jetzt ist es ja ein merkwürdiger Spagat, denn auf der einen Seite muss man als digitales Ich aus der Masse rausstechen, sonst gibt es keine Likes, keine Follower. Diese beiden, die sind ja im Netz die kostbarste Währung. Auf der anderen Seite werden zum Beispiel bei TikTok ständig dieselben Songs unterlegt. Das kann man auch bei Mimik, bei Posen beobachten. Das ist einigermaßen standardisiert. Kommt dann also am Ende doch vielleicht nur Uniformität dabei raus?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass ja. Und ich finde das immer sehr interessant. Also wenn man zum Beispiel Adorno liest und damals die Angst, die er von den Massenmedien hatte. Und heute haben wir zum einen dann eigentlich genau die gegensätzliche Angst, nämlich dass wir zu viel Individualisierung haben, dass jeder quasi nur noch seine eigene Meinung hat. Das widerspiegelt sich ja so in dieser Vorstellung von der Filterblase. Auf der anderen Seite macht man aber dann doch die Erfahrung oder sieht man dann eben doch, dass eben so bestimmte Dinge durch eine Plattform ja so in gewisser Weise formatiert werden. Ich habe gerade vorhin gesagt, bei Instagram ist es ja ganz typisch, so dieser Authentizitätswahn, wo am Ende eigentlich niemand mehr authentisch ist und es Pseudo-Authentizität ist. Und genauso ist das eben bei TikTok auch. Also Form follows Function, dieser alte Spruch, den sieht man dort eben. Es gibt eine neuen Typus, das E-Girl und der E-Boy. Ich glaube, das E steht für Electronic. Und das sind so Jungs und Mädchen, die so ein bisschen verträumt, suizidal, aber gleichzeitig erotisch in die Kamera lugen. Und das ist zum Beispiel ein TikTok-Phänomen, das jetzt schon diese Plattform hervorgebracht hat. Das heißt, am Ende gibt die Plattform bei aller Individualisierung dann vielleicht am Ende doch vor den Rahmen und dann sind am Ende doch alle gleicher, als sie sein wollen, beziehungsweise auch gleich unterschiedlich.
Jetzt ist selbst die Tagesschau bei TikTok, auch Funk, das Jugendnetzwerk von ARD und ZDF. Muss man sich da tummeln, um überhaupt an die Jungen ranzukommen als Zielgruppe?
Also meine persönliche Meinung ist das ja. Wir hatten vor einer Woche oder vor 10 Tagen den Fall einer 18-jährigen Münchnerin, Influencerin bei TikTok, die den Dritten Weltkrieg erklärt hat. Und sie hat das nicht besonders gut gemacht. Man muss allerdings die Dame auch ein bisschen in Schutz nehmen. Die macht 3000 Videos, dann hat sie halt mal eins über den Dritten Weltkrieg gemacht, wo nicht alles gestimmt hat. Und es wurde da sehr viel Hohn und Spott auf diese 18-Jährige ausgeschüttet, was mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen hat, weil die viel interessantere Frage ist doch, warum hat eine 18-Jährige, warum glaubt die zum Beispiel, der Iran hätte wahnsinnig viele Atomwaffen und wie gelingt es eben diese 18-Jährige oder vielleicht auch noch jüngere Nutzer dieser Plattform eben an seriöse Inhalte heranzuführen. Und da glaube ich, ist es dann ein Weg tatsächlich zu sagen, wir bespielen diese Plattform selbst. Das ist natürlich dann immer auch ein zweischneidiges Schwert, das ist schon klar. Aber ich fürchte, da führt kein Weg drumherum. Klar ist auch, wenn man später dann auf die Plattform geht, dann kann das sehr viel teurer werden, weil man sich dann diese Reichweite erst erkaufen muss und erarbeiten muss. Deswegen vielleicht einfach früher dabei sein. Umgekehrt würde ich mir dann allerdings auch wünschen von vielen Medien, aber auch insbesondere für den Öffentlich-Rechtlichen, dass alternative Plattformen, also bei TikTok gibt es die vielleicht nicht, aber es gibt ja zum Beispiel viele alternative Messenger, die besser mit unseren Daten umgehen, die nicht großen Konzernen gehören, dass man diese alternativen Plattformen vielleicht auch im Gegenzug intensiver und engagierter bespielen würde. Das wäre etwas, was ich mir im Gegenzug genauso wünschen würde.
Christian Schiffer, Ressortleiter Netzwelt beim Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank.